Vitamin G.
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 Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered by Volksbanken, Raiffeisenbanken.
Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin G. Heute geht es um eines meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich Gaming. Genauer gesagt geht es um die Deep Sky EG, eine Genossenschaft, die Videospiele, Virtual und Extended Reality oder auch Interactive Art entwickelt. Und Deep Sky ist demokratisch organisiert, das heißt, alle Mitglieder haben eine Stimme und entscheiden gemeinsam über Organisation, Hierarchie, Arbeit und mehr. Profite werden unter Mitgliedern aufgeteilt und als Arbeitergenossenschaft gehört Deep Sky den Beschäftigten also selbst, die direkt so vom erarbeiteten Wert profitieren. Wie das alles im Alltag funktioniert und was sie zusammen alles schon erschaffen haben, das hört ihr heute bei Vitamin G, denn ich bin jetzt im Gespräch mit Lukas Brüss und Jonas Jakobsen, beide von der Deep Sky Genossenschaft. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide da seid.
Vielen Dank, hallo.
Ja, hallo Felix, schön hier zu sein.
Habe ich eigentlich euren Nachnamen auch richtig ausgesprochen? Ich war gerade noch am Zweifeln, ob während des Aussprechens so, war es gerade richtig?
Bei mir war es gut, ja.
Bei mir kann man das Ü ein bisschen länger sprechen, aber das ist nicht so wichtig.
Lukas Brüss.
Brüss, genau.
Lukas Brüss, herzlich willkommen auf jeden Fall. Und für viele habt ihr den Traumjob gelandet. Also als gerade wenn man irgendwie selbst jung ist und vielleicht einfach nur zockt, denkt man sich doch, ja, irgendwann muss ich später arbeiten, was mache ich? Irgendwie in der Gaming-Branche arbeiten, das wäre doch was. Für euch, ob das in der Realität auch so aussieht, darum geht es ja gleich noch. Aber erstmal könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie habt ihr eigentlich angefangen? Wie seid ihr in diesen Job reingerutscht und was macht ihr sonst so? Lukas, wir können mal gerne mit dir starten.
Na klar, also gebürtig komme ich aus dem schönen Münsterland, habe mich schon immer viel für Videospiele interessiert und habe mich dann nach dem Abitur gefragt, okay, wohin soll die Reise gehen? Games hatte ich damals jobmäßig noch nicht so wirklich auf dem Radar. Da musste mich meine Mutter erst drauf bringen, witzigerweise, weil ich irgendwie trotz des vielen Spielens nicht geschnallt habe, dass das auch irgendwer machen muss, diese Spiele. Und dann habe ich mich umgetan nach Studienmöglichkeiten, habe da in Darmstadt einen Studiengang namens Animation und Game Design gefunden, habe mich da sehr wohl gefühlt, habe da rumexperimentiert, sowohl mit Spielen als auch mit animiertem Kurzfilm. Bin danach dann wieder zurück nach Münster und habe mich da dann in Virtual Reality verliebt, habe das diverse Jahre gemacht und verschiedenste Projekte, alles von Zeitreisen in die 1920er Jahre bis Virtual Reality Therapy Applications und habe dann wirklich so als Junior angefangen, mich dann immer mehr in Programmierung und 3D-Modellierung reingefuchst. Also ich bin so vom Typus her so ein bisschen als der Generalist unterwegs. Das ist auch so ein bisschen die Rolle, die ich bei uns in der Firma habe. Und habe dann, nachdem ich nach Berlin gekommen bin, so in den letzten 5-6 Jahren, dann auch viel im Virtual Reality-Bereich weiter gearbeitet und habe jetzt dann zuletzt die Deep Sky EG zusammen mit Jonas und unseren Mitgründern Matteo und Alex dann gegründet, so als neuestes Abenteuer, könnte man sagen.
Also zu viert seid ihr jetzt unterwegs in der EG? Oder habt ihr zumindest zu viert gegründet?
Genau. Also wir sind zu viert, klein aber fein. Und das ist so als Nukleus entstanden in einem vorangegangenen Job, wo wir uns kennengelernt haben, der sehr hierarchisch geprägt war. Das war so ein typisches Berliner Startup, wo dann irgendwann das Geld alle war. Und dann haben wir uns gesagt, so hey, lass uns das doch mal irgendwie miteinander versuchen, aber in schön. Und dabei ist dann die Deep Sky EG entstanden.
Okay, sehr spannend. Jonas, wie sieht's bei dir aus? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, genau. Ich fange auch nochmal ganz kurz ganz vorne an. Also ich komme aus dem Süden Deutschlands eher, bin aber viel umgezogen, immer weiter gen Norden und jetzt in Berlin gelandet. Ich habe ausbildungstechnisch zuerst angefangen mit dem Studium von Biochemie.
Also was ganz anderes.
Das ist mir dann aber irgendwann merkt man, ich möchte was Kreatives machen. Ich möchte gerne Ideen umsetzen und so. Und da wollte ich dann, wie gesagt, einen Wechsel machen in einen kreativen Beruf. Da habe ich irgendwann jemanden kennengelernt, die hat Game Design studiert und dann dachte ich, oh, das wär's. Und dann habe ich auch dieses Studium angefangen, abgeschlossen und irgendwann bin ich dann zu den anderen dazu gestoßen in das Startup, das Lukas schon erwähnt hat. Genau, davor habe ich ein bisschen in verschiedenen Sachen gearbeitet. Freelance-Arbeit, recht viel Richtung künstlerische Erfahrung mit dem Medium und auch in diversen Studios und Firmen mitgearbeitet. Genau. Später habe ich dann meine Mitgründer in diesem Startup kennengelernt. Und als das vorbei war, kam dann Alex auf uns zu. Es war quasi, glaube ich, schon, kann man so sagen, seine Idee, dieses so, oh, lass uns was zusammen machen. Ich habe diese Idee und auch diese Vision da zu haben, hey, etwas Demokratisches, etwas Besseres für die Arbeiter in eine Firma zu machen, bei der es jetzt nicht darum geht, dass wir als die Gründer irgendwie die Firma aufbauen und die dann schön viel Geld verkaufen, sondern dass wir da allen einen Wert für ihre Arbeit geben, genau.
Und da macht ihr eben mit eurer EG sehr vieles sehr anders als die meisten anderen Studios weltweit so. Ihr habt jetzt beide schon mal eure Wege beschrieben. Würdet ihr sagen, das ist auch so der klassische Weg, also zum Beispiel eben mit Game Design studieren? Also wenn man jetzt irgendwie zu Hause sitzt und sich denkt, ey, irgendwas mit Gaming irgendwie in der Branche arbeiten, fände ich cool. Ist das dann der richtige Weg, Game Design zu studieren?
Ich würde sagen, erstmal seid ihr darüber sicher. Ich kenne sehr viele, es gibt auch gerade im Game Design Studium, würde ich sagen, viele, die merken irgendwann, dass Spiele spielen Spaß macht, das aber nicht gleich heißt, dass Spiele entwickeln dir auch Spaß macht. Ne? Von daher, probier dich erstmal ein bisschen aus. Es gibt wahnsinnig viel Material auf YouTube, wie du da mal reinschnuppern kannst, selber auch eigenständig das machen. Und das zuerst rausfinden, vor allem als jemand, der schon mal einen Studiengang angefangen hat und dann gemerkt hat, nee, ist nichts, ne? Wäre das schon ein Tipp. Ich denke aber, also klar, wenn du es machen möchtest, ist das ein guter Weg, aber es gibt auch wahnsinnig viele Quereinsteiger. Also diesen Studiengang an sich gibt's noch nicht lange. Das ist jetzt 15 Jahre oder so, gibt's so Studiengänge höchstens, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und da muss man sich dann auch überlegen, davor sind die Leute ja auch irgendwie in die Branche gekommen. Also ist nicht der einzige Weg.
Und es gibt ja auch viele Teilbereiche, ne? Also Lukas, du hast gesagt, du bist auch als Generalist unterwegs, aber wahrscheinlich viel in der Gaming-Branche ist dann auch, kann ja auch zum Beispiel Sounddesign sein, Charakterdesign oder die Entwicklung der Story. Und da gibt es ja viele verschiedene Bereiche reinzukommen. Aber ich denke auf jeden Fall für viele ein Traum, was ihr da macht. Aber wir haben es gerade eben im Vorgespräch schon mal ganz kurz darüber gesprochen. So die Gaming-Szene in Deutschland, also die Gaming-Branche, da geht es gar nicht so gut, oder? Wie schätzt ihr das ein?
Das ist gerade eine ziemlich harte Nummer. Ja, viele große Firmen haben da in den letzten Jahren halt international eingekauft, auch in Deutschland. Und jetzt stimmen die Zahlen irgendwie nicht so ganz. Geldleihen ist teurer geworden. So. Und dann wirklich als Cost-Saving-Maßnahme werden jetzt gerade viele Studios auch in Deutschland geschlossen und die Leute sitzen dann effektiv auf der Straße, während diese Stellen aber nicht an anderer Ecke neu entstehen. Eben weil ja die Investmentlage halt gerade ist, wie sie ist. Und um nochmal kurz auf Ausbildung und Studium zurückzukommen, das ist natürlich auch eine harte Lage für alle Leute, die jetzt gerade ihren Abschluss machen, so, weil der Markt war vorher schon echt nicht witzig. Und dadurch, dass jetzt Gaming an immer mehr Stellen ausgebildet wird und auch als Studium verfügbar ist, wird das Angebot an potenziellen Arbeitern auf dem Markt halt immer größer, während aber die Menge an Stellen in keinster Weise damit mithalten kann. Und das führt dann auf anderer Seite wieder dazu, dass Gehälter dann wieder gedrückt werden. So, also das ist so eine selbstbefeuernde Maschine dahingehend. Und das ist für uns jetzt aus der Außenperspektive teilweise schon echt gruselig mit anzusehen, wenn wir dann Leute in unserem Netzwerk haben, die sich dann irgendwie für gefühlt ein Drittel ihres Marktwertes dann irgendwie verkaufen müssen. Also das wird, also, du hast es so erwähnt, ja, das ist definitiv unser Traum, irgendwie das zu tun, was wir tun. Aber viele Leute bezahlen für diesen Traum definitiv einen hohen Preis, gerade hier in Deutschland, gerade in der aktuellen Lage. Also man muss sich darüber im Klaren sein. So. Und entweder beißt man dann die Zähne zusammen und sagt dann, okay, das ist es wert, ich will das machen. Oder man stellt eben was Eigenes auf die Beine und versucht das Ganze halt menschlicher zu gestalten, was mit einer auch der Hauptmotivationen für uns war.
Ja, genau, weil du sagst schon, ihr habt das so ein bisschen, ihr könnt das jetzt aus der Außenperspektive beobachten, weil ihr was ganz anders gemacht habt und du hast auch absolut recht, gerade wahrscheinlich, weil es so ein Traumjob ist, verklärt man das vielleicht auch am Anfang, wenn man sich denkt, boah, so, da möchte ich was machen und die Realität kann dann eben auch ein bisschen härter aussehen und es kann schlecht bezahlt werden, es kann zu wenig Jobs geben. Ihr habt jetzt aber gesagt, ihr macht euch selbstständig, aber nicht einfach nur selbstständig, sondern als Genossenschaft. Wie kamt ihr darauf? Was war so die Hauptmotivation dafür?
Ja, also das Hauptding war wirklich, dass nach dem letzten Startup, wo wir zusammengearbeitet haben, das war zu dem Zeitpunkt mein zweites Startup hintereinander und mein, ich glaube, insgesamt drittes oder viertes Jahr insgesamt in der Startup-Szene, ich persönlich für mich gemerkt habe, das funktioniert so für mich nicht. So, dass es nur darum geht, dann irgendwelche Investoren glücklich zu machen, du immer auf der Jagd bist nach neuer Kohle, die dann wieder gegeben wird von Leuten, die eigentlich überhaupt nicht interessiert, was du da machst, sondern es geht nur darum, dass am Ende mehr Geld rauskommt, als sie reingesteckt haben. So ist, dass es nicht um die Sache geht. Und
um das Kreative, um das Erschaffen von Welten, weil da jetzt, wir sind jetzt schon so sehr tief drin in eben in den ganzen wirtschaftlichen Sachen und was vielleicht nicht gut ist und so, aber für mich ist Gaming ist auch ein emotionales Thema und es ist Kunst einfach ja auch, die erschaffen wird. Deswegen möchte ich das nochmal kurz von euch beiden hören. Wir fangen mal mit dir an, Lukas. Was sind die Sachen, die dich denn damals besonders gereizt haben, daran trotzdem in diesen Bereich zu gehen, auch wenn der Job nicht immer ganz leicht ist?
Mich hat fasziniert, Geschichten zu erzählen und Leute wirklich tief zu berühren und dann Spieler Gedanken und Gefühlen auszusetzen, denen sie vielleicht im Alltag nicht so begegnen. Ich hatte da so einige formative Erlebnisse mit ein paar Spielen, die ich ganz großartig fand, die mir neue Sichtweisen gegeben haben, wie manche Bücher das auch getan haben. So. Und insofern denke ich, sind Games halt ein Medium, was damit halt gleichziehen kann, wenn es darum geht, Leuten halt neue Dinge zu eröffnen. Und das hat von vornherein eine große Faszination auf mich ausgeübt, weil ich das unglaublich stark fand, solche Gefühle durch Bilder und Interaktionen hervorrufen zu können und Beziehungen aufzubauen zwischen dem Spieler und den Charakteren, denen sie begegnen und dann da plastische Welten herzustellen, die dann nach eigenen Regeln funktionieren, die spannend sind zu erfahren und zu entdecken und da dann einfach frei zu sein, spielen zu können. Und das hat mich und fasziniert mich nach wie vor und ist auch definitiv das, was mich antreibt. Ja.
Das kann ich gut verstehen. Kaum eine Kunstform hat so viel Dimension wie Gaming eben. Jonas, wie war das bei dir, der Einstieg in die Gaming-Welt und was hat dich besonders fasziniert oder fasziniert dich noch heute?
Ja, da ist natürlich zuerst mal die persönliche Ebene, wenn man damit aufgewachsen ist und selber Spiele gespielt hat, die einen emotional so mitnehmen, ne, das ist einfach sehr prägend und auch etwas, was ich...
Was war es bei dir zum Beispiel? Erinnerst du dich an ein Spiel, was dich sehr geprägt hat?
Boah, Final Fantasy X, so, ich glaube so mit PlayStation 2, also davor natürlich Pokémon. da würde ich im Nachhinein sagen, da ist ja sehr so ein bisschen Story dabei, aber so als Kind hat die einen dann doch schon wahnsinnig gepackt du fängst dann ja auch an, deine eigenen Geschichten da rein zu projizieren. Du machst etwas und dadurch entsteht ja quasi Geschichte, ne? Das ist auf jeden Fall toll. Dann so später auch wenn man da ein bisschen weiter reingeht und ich sag mal reift in dem Medium, ne, gibt es halt auch einfach künstlerische Möglichkeiten, die wahnsinnig toll sind, wahnsinnig tolle Möglichkeiten, Ausdruck zu schaffen. Es gibt zum Beispiel ein Spiel, also nicht bekannt in der breiten Szene, aber ich würde sagen Indie-Szene schon, das heißt Desire von Anna Entropy. Das ist eine Transperson, die da ihre Erlebnisse quasi eher darstellt. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass dieses Spiel zu spielen und Parabeln zu erleben, die dir dieses Nicht-Reinpassen in den eigenen Körper zum Beispiel veranschaulichen. Mhm. Das ist etwas, was nur dieses Medium kann, dieses du tust etwas und kriegst eine Antwort darauf, ne? Das ist wahnsinnig spannend und gibt tolle Möglichkeiten.
Ja, sehr schönes Beispiel auf jeden Fall. Das ist genau, was ich meinte, dass man halt eben, man kann in eine Person sich richtig nicht nur hineinversetzen, wie in einem Film oder einem Buch, sondern wirklich selbst spielen, selbst agieren und da ich das vielleicht nochmal stärker spüren. Also ja, sehr, sehr cool. Aber damit gehen wir wieder zurück zu den harten Fakten, Lukas, bei dir, zu der Realität im Endeffekt und zu dem Punkt eben auch, wo ihr die Genossenschaft gegründet habt. Da hatte ich dich unterbrochen.
Das ist jetzt ungefähr 3 Gedanken her.
ich kann dich auch wieder reinbringen. Wir waren auf jeden Fall gerade dabei, wie wir die Genossenschaft gegründet haben. Also eure Idee, wie kam es dazu, dass ihr die Idee hattet, wir machen jetzt eine Genossenschaft. Nicht nur ihr macht euch selbstständig, sondern eben speziell Genossenschaft. Das ist ja auch ein ungewöhnlicher Ansatz in der Gaming-Branche.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben für uns entschieden, dass diese typische Top-Down-Hierarchie-Geschichte, wie sie halt sonst Usus ist, uns irgendwie nicht so richtig taugt. Und wir haben nach was gesucht, auch ein Stück weit, dass es möglich macht, dass das halt einfach anders funktioniert. So, und in Form einer Genossenschaft, so jedes Mitglied der Genossenschaft, bei uns sind das jetzt nur 4, hat eine Stimme. Und ist egal, wie viele Anteile man in der Genossenschaft hat, jeder hat eine Stimme, so. Das ist also basisdemokratisch, so. Das ist die DNA des Ganzen, so. Und das hat uns ein Stück weit fasziniert, so, weil gerade der Gaming-Bereich halt sehr, ich sag mal, amerikanisiert aufgestellt ist, so, was so die kapitalistische Ausrichtung angeht. Es geht immer darum, Investoren glücklich zu machen und um Anteile und sonst was. Und da stand dann die Genossenschaft so als hartes Gegenbeispiel dagegen. Und wir haben zeitgleich auch andere Genossenschaften hier in Berlin kennengelernt, die auch im Gaming-Bereich tätig sind und waren fasziniert davon, dass das einfach ein valides Modell sein kann, als Firma so zu funktionieren. Wir haben uns viel mit denen unterhalten, mehrfach getroffen und die haben einfach so ein bisschen auch uns deren Organisationsstruktur auseinandergenommen. Davon haben wir dann manche Teile übernommen, andere Sachen dann wieder geändert, auch als dann darum ging, dann unsere Satzung zurechtzuschreiben. Und das war ein spannender Prozess, sich damit so irgendwie auseinanderzusetzen. So, wer sind wir als Organisation? Was wollen wir sein? Und dass es da einfach mehr Gestaltungsspielraum gibt als wir sind eine GmbH und wir müssen unsere Aktionäre glücklich machen, sonst landen wir vor Gericht. So, das war irgendwie, klang irgendwie, ja, ein bisschen spielerischer, was ja dann auch wiederum sowieso unser Antrieb ist.
Ja, das glaube ich. Aber trotzdem habt ihr vorher eigentlich niemand von euch so richtig Erfahrung gehabt, was jetzt eine Unternehmensleitung angeht, Unternehmensführung so groß. Wie war dann der Gründungsprozess? Ging das dann trotzdem easy oder gab es da auch Schwierigkeiten?
Das war schon challenging für uns. Also wir haben innerhalb von Unternehmen, ja, wir haben ein paar Jahre Führungserfahrung irgendwie aufgeteilt zwischen uns, aber das ist halt nicht vergleichbar mit einer Gründung, so, weil die Menge an Bürokratie, die dabei halt irgendwie anfällt und dann auch die Übersicht zu behalten, okay, welche Nummern muss ich wo, wann, in welcher chronologischen Reihenfolge beantragen, damit der Prozess jetzt nicht ins Stocken gerät und ab wann kann ich jetzt als Firma agieren und wann kann ich meine erste Rechnung schreiben, und das ist erstmal ein gelinde gesagt großes Durcheinander gewesen, durch das wir uns dann peu à peu durchgekämpft haben, dann halt irgendwie zusammen. Und was für uns dann, ja, das war, ich würde sagen, das war so das erste Projekt, das wir wirklich zusammen so als Firma dann auch gestemmt haben. Also das hat uns dann auch ein Stück weit zusammengeschweißt und es hat auch eine gewisse Rollenverteilung hat sich da dann auch rauskristallisiert, so wer jetzt irgendwie wofür irgendwie bessere Fähigkeiten besitzt, sei es jetzt irgendwie um Projektion von irgendwelchen Finanzgeschichten oder irgendwelche Dokumente aufbereiten, Formulare fertig machen und solche Geschichten, so, das hat sich da schon irgendwie ganz cool aufgeteilt, so, und das war dann schon ein gutes Gefühl, so zu sehen, so, ja, da passiert was, so, da sucht sich jeder so seine Nische und versucht seinen Teil beizutragen, eben weil es ums große, ganze Gemeinschaftliche ging. Ja.
Und das habt ihr geschafft und auch schon einiges umgesetzt. Ihr wurdet ja erst im letzten Jahr, habt euch erst gegründet ihr habt schon erzählt, mir gerade im Vorgespräch, das könnt ihr aber gerne hier nochmal wiederholen, dass ihr jetzt ja schon einige Projekte umgesetzt habt und da ja auch ganz bewusst rangeht und nicht jede Sache einfach annimmt. Jonas, du kannst mir gerne mal antworten. Lukas hat mir schon sehr viel erzählt. Das kannst du mir gerne mal erzählen. Jonas, wie sieht das aus? Wie wählt ihr denn aus, welche Aufträge ihr annimmt? Oder wie bekommt ihr überhaupt Kunden? Also man gründet sich jetzt erstmal selbst als Genossenschaft und sagt, hier sind wir. Dann habt ihr es irgendwann geschafft, den ganzen bürokratischen Prozess hinter euch zu lassen. Wie bekommt man jetzt Kunden? Hattet ihr noch Kontakte von vorher schon?
Das auf jeden Fall. Also bei uns war es natürlich sehr vorteilhaft, dass wir da einen Mitgründer hatten, der sehr gut vernetzt ist und sich da gut auskennt. Ein anderer Aspekt ist natürlich, man guckt sich, wo sind die Kunden, die wir gerne hätten. Also zum Beispiel, sei es jetzt Gamescom oder es gibt sehr viele Spiele, Entwickler, Messen und Conventions, zu denen man hingehen kann und sagen so, hey, wir wollen gerne euch helfen, eure Projekte zu machen. Da sind wir jetzt auch so ein bisschen bei unserem Modell jetzt natürlich, weil im Endeffekt möchte man ja gerne selber seine eigenen Spiele machen, was natürlich Geld kostet, ne? Und da sind wir dann halt auch in dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir entwickeln auch für andere Studios Spiele oder wir helfen denen in schwierigen Zeiten oder mit Technik, mit der sie jetzt vielleicht nicht keine Erfahrung haben, ne? Und da guckst du halt dieses, was können wir denen bieten und wer ist das, dem wir das bieten können? Und dann geht man dahin, verteilt seine Karten und genau. Aber natürlich auch sehr viel geholfen hat, wie gesagt, die Connections. Also es war schon um einiges einfacher mit diesen vorhergehenden Kontakten. Also ich glaube, es wäre um einiges schwieriger für uns noch gewesen, wenn wir jetzt direkt von der Uni gekommen wären und gesagt hätten, so, wir schließen uns jetzt zusammen. Da wäre das wahrscheinlich schwerer geworden. Also man sieht das schon häufig. Es gibt öfter mal Studios, die kommen direkt aus der Uni und schließen sich zusammen und machen. Die sind dann aber meistens auch so, die machen ihr Spiel. Und haben dann vielleicht nicht so ein breiter gefächertes Modell. Also vor allem eben etwas, was Kontakte benötigt.
Werbung. Gemeinsam wirtschaften auf Basis von Kooperation, Zusammenhalt und gegenseitigem Vertrauen. Das klingt gut für euch? Dann sind Volksbanken, Raiffeisenbanken genau die richtigen Finanzpartner für euch. Denn genau wie bei den Genossenschaften, die ich hier im Podcast treffe, sind Genossenschaftsbanken darauf aus, zum Vorteil ihrer Mitglieder zu wirtschaften. Wenn ihr mehr zur Mitgliedschaft bei Volksbanken, Raiffeisenbanken wissen wollt, wartet nicht länger, sondern geht direkt in die nächste Filiale vor Ort oder einfach in die Online-Filiale und lasst euch beraten. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, so eine Spielentwicklung, also vor allem wenn man ein eigenes Spiel macht, was dann auch ihr gerne als großes Ziel irgendwann habt, dass ihr das eigene Spiel macht, das kostet erstmal viel Kapital, um das zu machen, weil während der Entwicklungszeit kommt erstmal kein Geld richtig rein und dann hängt natürlich auch alles davon ab, ob man am Ende das wieder refinanzieren kann, ob den Spielern, ob den Kunden das am Ende gefällt, was man gemacht hat. Das ist natürlich ein großes Risiko. Wie läuft es dann ab? Gibt es da in Deutschland vielleicht Förderung aus öffentlicher Hand oder müsst ihr dann auch Investorengelder irgendwie einsammeln? Weil dann, das ist ja eigentlich das, was Lukas, was du auch angesprochen hast, was halt in der Gaming-Branche das große Problem ist häufig. Es geht nur um die Investoren, dass man die irgendwie befriedigt. Und wie seht ihr das? Kann man auch irgendwie andersweitig Geld vorher einsammeln? Oder kommt man da nicht drum rum?
Wie gesagt, also es gibt staatliche Förderungen, es gibt, glaube ich, sowohl landesweit als auch bundesweit Förderungen. Die bundesweite Förderung ist momentan ein bisschen ausgeschöpft, würde ich mal sagen. Die haben gerade kein Geld zu vergeben. Alle warten schon, brennen heiß darauf, dass es da Neuigkeiten gibt. Aber ansonsten.
Hat das irgendeinen Grund? Ist das irgendwo einfach gewesen, nee, komm, wir machen jetzt erstmal Stopp hier in Deutschland mit Gaming oder wie?
Ja, diese Förderungen funktionieren ja so, also bundes- wie auch landesweit, dass da der Staat sagt, ihr kriegt einen Topf, der hat diese und jene Menge, also da sind so und so viele Millionen Euro drin. Damit könnt ihr jetzt Spiele fördern und dann gehen da Anträge rein, die stimmen halt den Anträgen zu und irgendwann ist dieser Topf aufgebraucht. Und bei diesem bundesweiten Topf ist das so, dass der schon 2 Jahre im Voraus ausgeschöpft wurde, ne? Oh. Und die waren dann jetzt, okay, wir brauchen da was anderes. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Grund die diesen Topf nicht wieder auffüllen können. Was sie jetzt machen, ist, einen neuen Topf zu machen, den sie da vergeben. Und der ist in der Politik ein bisschen verloren, würde ich sagen. Also da ist wahnsinnig lange Unstimmigkeiten darüber gewesen, wer jetzt das Sagen über diesen Topf hat. Und genau, das ist so eine Schwierigkeit. Ansonsten landesweite Förderung. In unserem Fall wäre das jetzt Medienbord Brandenburg. Die fördern eben Videospiele. Das lässt sich schon gut machen, wenn man ein kleines bis mittelgroßes Projekt hat, ne? Also da würde ich sagen, kannst du auch ohne Investor durchaus über diesen Weg nur gehen. Vielleicht brauchst du später im späteren Verlauf noch einen Publisher, der dir da die letzten Meter, sag ich mal, hilft, ne? Aber so Investor ist nicht zwingend notwendig. Wenn du jetzt natürlich sagst, so, hey, ich will das größte Spiel Deutschlands machen und das soll alle Features haben und so ein richtiger Blockbuster-Titel sein, dann wirst du Investoren brauchen oder du hast einfach, bist dein eigener Investor und hast sehr viel Geld, ne? Genau. Aber für kleine bis mittelgroße Projekte geht es definitiv auch ohne.
Ja, habe man häufig auch gesehen, dass es nicht immer die Spiele mit dem größten Entwicklungsbudget die sind, die am Ende weltweite Verbreitung finden. Also das wahrscheinlich mit bekannteste Beispiel Minecraft, was im Endeffekt damals von ein und dann irgendwann 2 Personen entwickelt wurde, wurde dann natürlich für sehr viel Geld irgendwann später an Microsoft verkauft. Also mittlerweile ist das natürlich, kann man das auch nicht mehr so bezeichnen. Aber als ich damit angefangen habe, 2010, da war das noch so ein kleines Alpha-Spiel eigentlich von einer Person. Und auch das konnte zum großen Erfolg werden. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch AAA-Titel, heutzutage, die wo halt viele, viele Millionen reingehen, die eigentlich mit Hollywood-Filmen zu vergleichen sind von der Produktion und die am Ende aber kaum einer spielen möchte. Also Geld ist eben nicht alles, aber trotzdem ein bisschen Geld wird irgendwo gebraucht und so wie die Förderung, die du ansprichst, es hängt vielleicht auch immer ein bisschen Bürokratie damit rum. Lukas, wie sieht es denn bei euch aus mit der internen Bürokratie? Also ihr seid jetzt zu viert und jeder hat die gleiche Stimme. Wie läuft das denn im Alltag ab? Also was gibt es für Entscheidungsprozesse, zum Beispiel ob ihr einen Auftrag annehmt oder ob ihr jetzt bei einem Projekt in die Richtung oder in die Richtung gehen wollt? Wie regelt ihr das dann?
Ach, das ist relativ simpel. Wir setzen uns jeden Montag zusammen, wir gucken, okay, was steht an, was für Meetings stehen an in Projekten, die derzeit laufen oder bei potenziellen Projekten, dann werden entsprechend die Leute eingeteilt. Unsere Mitgründer sagen alle, okay, ja, diese Situation sehen sie so, das sehen sie so, und man ist einfach ein offener Dialog miteinander. Ich glaube, das ist noch so der Charme, wenn man einfach nur vier Leute in einem Raum ist, sodass das Ganze halt so relativ schlank ist, noch so von der Organisationsstruktur. Wenn es jetzt darum geht, größere Anschaffungen zu machen, wie das jetzt bei uns letztens jetzt der Fall war, weil wir halt jetzt einiges in Hardware investiert haben, um halt dann auch hier im Büro vernünftig arbeiten zu können und solche Geschichten, so dann wird da dann irgendwie abgestimmt, wem was jetzt irgendwie wichtig ist. Und dann werden da Befindlichkeiten ausgetauscht und im Dialog. Also ja, es ist einfach eine offene, wertschätzende Diskussionsstruktur. Und dann, genau, sagt mal der eine irgendwie, hey, können wir gerade hier drüber sprechen? Dann sagt der andere, können wir darüber sprechen? Dann kommt das in den Kalender, dann setzen wir uns zusammen und dann haben wir quasi auch eine maximale Meetingzeit, wenn man so möchte. So, die liegt so bei 30 bis 45 Minuten, weil wir irgendwie festgestellt haben, alles, was länger ist, ist meistens unproduktiv. Und so versuchen wir das Ganze mal möglichst schlank zu halten. Und das ist wahrscheinlich dann mit wachsender Personenanzahl dann auch ein bisschen komplizierter. Also ich weiß auch, dass das komplizierter ist aus Erfahrung. Insofern genieße ich das gerade noch, dass es gerade noch so schlank ist, wie es ist. Genau, wenn es jetzt sonst irgendwie um die Bewältigung von irgendwelchen Anträgen oder so geht, dann wird das in der Regel an die Person vergeben, die das sowas Ähnliches schon mal gemacht hat oder da am meisten Ahnung hat. Wenn es um irgendwelche finanziellen oder Zahlenweltsgeschichten geht, dann landet das in Jonas' Schoß. Ja, das ist irgendwie so das Gröbste. Ansonsten wird halt irgendwie geguckt, wer ist gerade wie ausgelastet aufgrund der aktuellen Auftragslage und dann kriegt der es, der gerade am meisten Luft hat, so ungefähr. Also genau, muss man dann den Kopf einziehen.
Und dann, wenn ihr zum Beispiel jetzt darum geht, hey, ihr könntet hier diesen Auftrag machen, dann stimmt ihr einfach zusammen ab und sagt, machen wir oder machen wir auch nicht?
Genau, also das muss sich dann schon für alle auch dann irgendwie gut anfühlen oder es muss gute Gründe geben, warum man etwas machen oder auch nicht machen sollte. Weil wir wollen nicht in die Lage geraten, dass wir dann einfach viele kleine, schlecht bezahlte Projekte machen, die uns im Endeffekt kein langfristiges Kapital generieren. Einfach weil wir sonst in so einer Spirale wären, wo wir dann ein kleines Projekt gemacht haben, aber die Kohle reicht nur bis übermorgen, also müssen wir jetzt das nächste Projekt schnell ranholen. Was holt man am schnellsten ran? Natürlich wieder irgendein kleines Projekt, das schlecht bezahlt ist, weil das kein anderer machen möchte. Und dann setzt sich das so in einem fort, anstatt dass man dann sich dann einmal so die Ruhe aufbaut, dann auch dann nach größeren Sachen sich umschauen zu können, die dann halt auch in der Verhandlung dann etwas länger dauern. Und da hatten wir jetzt bisher das Glück, dass das zum Glück auch funktioniert hat, auch nach einigen Projekten, wo wir lange rumverhandelt haben, die noch nichts geworden sind. Also die Seite gibt es natürlich auch. Aber derzeit sind wir eigentlich da ganz glücklich irgendwie, wie das so läuft, ja.
Habt ihr auch Projekte, die dann dauerhaft gerade laufen, wo ihr wisst, da macht ihr monatlich was für und dann das gibt euch ein bisschen Sicherheit?
Genau, also wir haben gerade ein größeres Projekt laufen, das jetzt noch bis Ende des Jahres voraussichtlich uns begleitet, vielleicht noch darüber hinaus. Wir sind da zum einen in einer technischen Rolle irgendwie im Hintergrund aktiv. Das ist eine global verfügbare Multiplayer-Spielesammlung, wenn man so möchte, wo wir dann zum einen eigene Spiele und auch andere Inhalte für kreieren oder dann administrativ im Hintergrund dann das Spiel auch um Funktionen erweitern. Und da arbeiten wir dann zusammen mit anderen Studios auch dann einem Auftraggeberstudio dann zu. Und das ist auch einer der Aufträge, die dann über unser Netzwerk, dann über Alex' Netzwerk dann an uns rangekommen sind. Das war ein glücklicher Zufall, dass uns das so in den Schoß gefallen ist und das hält uns gerade ganz, ganz gut über Wasser, während wir noch zeitgleich da was auf die Seite legen können, halt irgendwie mal für regnerische Tage. Und dann gibt's auch noch jetzt über den Jahresverlauf noch ein paar weitere Projekte, die dann auch noch anlaufen, wo wir dann auch temporär dann mit Freelancern aus unserem Netzwerk dann arbeiten, also dann auch versuchen, dann ein bisschen noch weitere Arbeitsstellen dann hier in der Umgebung zu schaffen, weil die braucht's wirklich. Weil dadurch, dass jetzt da einige Studios weggefallen sind, gibt es sehr, sehr viele gute Leute, die einfach gerade echt zu wenig zu tun haben und das würden wir ein Stück weit auch gerne ändern.
Gibt es denn bei den Auftraggebern eigentlich auch, also spielt es manchmal eine Rolle, dass ihr eine Genossenschaft seid bei der Auftragsvergabe oder ist den Auftraggebern das eigentlich meistens egal und die sagen nur, ihr habt genau die richtigen Skills, die wir brauchen, deswegen holen wir euch?
Die Organisationsform war bisher eigentlich allen echt nicht wichtig. Also das war dann halt an einem Halbsatz irgendwie so, ah, ihr seid eine Kooperative, ist ja witzig. Und dann ging es weiter. So, ja. Das ist wahrscheinlich insofern dann auch für Firmen, mit denen wir interagieren, einfach auch nicht so furchtbar relevant, weil rein rechtlich funktioniert eine Genossenschaft ja wie eine GmbH. Und das ist dann insofern dann ja linke Tasche, rechte Tasche. Ja, also so groß auf Nachfragen oder auch auf Skepsis sind wir da nicht gestoßen. Höchstens während, als wir noch im Gründungsprozess waren, da gab es einige Leute, die, als wir dann akquisemäßig für Projekte unterwegs waren, das ein bisschen merkwürdig fanden und noch nicht so ganz verstanden haben, so okay, seid ihr jetzt in Gründung, aber seid ihr dann jetzt eine Firma oder nicht? Sollte ich jetzt mit euch sprechen oder ist das alles Quatsch? Und ja, das sind dann auch die Projekte, die dann nichts geworden sind.
Da müsst ihr vielleicht auch ein bisschen Pionierarbeit leisten, denn noch ist es ja relativ wenig verbreitet, eben auch im kreativen Bereich als Genossenschaft unterwegs zu sein, speziell bei euch in der Gaming-Branche, auch wenn ihr gesagt habt, es gibt schon auch noch andere in Berlin mittlerweile. Aber ihr seid überzeugt vom genossenschaftlichen Modell. Denkt ihr denn, das ist allgemein etwas für die Kreativbranche, also ein zukunftsfähiges Modell als Genossenschaft statt als GmbH oder anderes aufzutreten?
Definitiv, ja. Also ich würde sagen, gerade für die kreativen Branchen ist es etwas. Um das wieder ein bisschen in der Games-Branche zu sagen, da kenne ich mich halt einfach am besten aus natürlich, ne? Durch dieses Basisdemokratische werden halt auch einfach mehr Entscheidungen von den Personen, die tatsächlich das Handwerk ausführen, getroffen oder mitbeeinflusst, ne? Das ist macht einfach keinen Sinn, dass wenn jemand, der noch nie Photoshop benutzt hat, Entscheidungen darüber trifft, was in Photoshop jetzt gemacht wird. Natürlich darf diese Person auch mitreden und kann ihre Meinung sagen, aber dass von da ein Hammer kommen kann, der jetzt alles entscheidet, ist einfach nicht zuträglich für ein gutes Produkt und gerade im künstlerischen, kreativen Bereich profitiert das wahnsinnig davon, dass die tatsächlich Ausführenden und die, ich nenne es mal Kunsthandwerker, da auch mitentscheiden und formen können, was am besten für Projekte ist. Ne? Von dem her würde ich sagen, auf jeden Fall, besonders in der Kreativbranche, ist es ein sehr lohnenswertes Modell.
Abschließend würde ich jetzt nochmal fragen, ihr habt jetzt bald ein ganzes Jahr. Wie plant ihr eure erste Jahresversammlung nach einem Jahr Deep Sky AG? Worüber wird da geredet? Was habt ihr erreicht und welche Vision habt ihr für das zweite Jahr?
Ein Thema wird auf jeden Fall sein, wie wir möglichst viel Zeit in unsere Eigenproduktion stecken können. So, weil das ist quasi das Ziel, das wir uns als Genossenschaft gesetzt haben. Ne? Wir wollen Spiele bauen, die wir uns ausgedacht haben und idealerweise davon leben. So. Und dementsprechend wird das definitiv einer der Hauptbestandteile sein, einfach um sicherzustellen, dass wir uns nicht rein in Kundenarbeit verhaften, um da irgendwie am Leben zu bleiben. Darüber hinaus, einfach wie es jedem jetzt irgendwie so geht. So mit der ganzen Gesamtsituation, so es hat sich extrem viel verändert. Viele Leute haben Verantwortungsbereiche übernommen, mit denen sie vorher noch keinerlei Berührungspunkte hatten. Ob das nach wie vor in Ordnung ist, ob da mal irgendwie ein Wechsel nötig wäre, weil diese Person sich gerade auf andere Sachen konzentrieren möchte. Wenn man jetzt zum Beispiel den Vorstand anschaut, solche Geschichten, dass man da einfach so ein bisschen so ein Check-in macht, was Befindlichkeiten angeht und auch insgesamt sowas, was die Rolle in der Firma angeht. Hey, du hast jetzt ein Jahr lang quasi nur programmiert, willst du das ändern? Ja, nein. Einfach, dass man das Ganze ein bisschen wie so ein Schiff sieht, das einfach mal nach einem Jahr so ein bisschen nachgetrimmt wird. So, dass das allen immer noch taugt, was man da macht. So, das finden wir ganz wichtig. Ja.
Ja, das hört sich sehr schön an. Ich glaube, wenn man da bei euch arbeitet, das sind einfach Fragen, die man vielleicht in anderen Unternehmen sich gar nicht stellen würde. Und schön, wenn da eben auch alle Mitarbeiter daran teilhaben können. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für die weitere Zukunft. Ich packe auf jeden Fall unten auch in unsere Shownotes nochmal Links zu euch rein zur Deep Sky EG. Da findet ihr nochmal, wenn ihr euch weiter interessiert, was die Jungs schon alles gemacht haben, findet ihr da die Infos. Und danke an der Stelle nochmal an euch, Lukas, Jonas. Es war sehr, sehr spannend. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und damit war's das für die heutige Folge von Vitamin G. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause, aber es gibt ja einige andere Folgen schon von uns hier auf Spotify oder allen anderen Podcast-Plattformen. Also hört da einfach mal gerne rein. Und ansonsten bis bald.
Vitamin G.
G.
G. G.
Das war Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken. Alle 14 Tage eine neue Folge.